Vielleicht kann man das beschreiben als, ich gehe mit allen Sinnen vor. Ich glaube, das versuchen viele Ärzte und Therapeuten. Mein Hörsinn im Zuhören, mein Sehsinn im Beobachten, mein Spürsinn einfach im Gespüre, was ist es überhaupt für ein Kind? Da fließt dann mein Wissen aus der integrativen Pädiatrie rein zum Abschätzen, wie ist seine Konstitution. Ist es ein Kind, was innerlich ein Löwe ist, also total kämpferisch? Oder ist es ein Kind, was innerlich vielleicht ein Schmetterling ist, also sehr empfindsam, was man ganz vorsichtig behandeln darf?
Willkommen zu einer neuen Episode von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über Palliativcare. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist. Dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Zu dieser 7. Episode der Staffel zu Palliativcare für Kinder, der pädiatrischen Palliativcare, hat mich die Kinderärztin Mercedes Ogal in ihre Praxis in Brunnen im Kanton Schweiz eingeladen. In diesen schönen, hellen Räumen mit viel Birkenholz, Spielsachen und feinen Düften behandelt sie ausschließlich schwerkranke Kinder und ist für die Familien Tag und Nacht ansprechbar. Die Mercedes Ogal ist aber auch viel unterwegs in der ganzen Innerschweiz und begleitet Kinder und Familien auch daheim. In dem ersten Teil der Episode erzählt sie von ihrer Arbeit und ihrem unermüdlichen Einsatz für unheilbar erkrankte Kinder, die älteren und geschüchterte Kinder. Im zweiten Teil der Episode, wo etwa in einer Woche erscheint, habe ich mit der Mercedes Ogal den 6-jährigen Kilian und seine Eltern besuchen. Wir sind hier in deiner wunderschönen Kinderarztpraxis, Mercedes Ogal. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Wir reden heute über deine Tätigkeit als Palliativpädiaterin. Du hast deine eigene Praxis, behandelst aber ausschließlich Kinder, die in einer palliativen Situation sind. Wie ist es gekommen, dass du dich auf diesen Bereich spezialisiert hast?
Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, Gabriela. Es ist schön, dass du da bist. Ich muss sagen, als ich 2004 die Praxis eröffnet habe, habe ich gemerkt, dass ich wie ein Spagat mache zwischen Kindern mit komplexen Erkrankungen und Kindern, die halt kommen wegen Schnupfen, Husten, Bauchweh, Schulschwierigkeiten, die auch Unterstützung brauchen, aber dass für die komplex kranken Kinder wie wenig Zeit da ist und wenig Raum. Und ja, ich bin dann jemand, der vielleicht sehr, sehr, sehr viel arbeitet. Ich habe wirklich die ersten 11 Jahre um die 90 Stunden pro Woche gearbeitet, um möglichst vielen Kindern optimal helfen zu können. Und es war sehr viel drumherum zu organisieren für komplex kranke Kinder. Und 2010 ist bei mir der Wunsch entstanden, mich eigentlich darauf zu spezialisieren und diesen Kindern mehr Raum einzuräumen. Damals wusste ich noch nicht, dass es auch Richtung Palliativcare gehen wird. Ich habe dann auch 2 humanitäre Einsätze in Nepal gemacht, 2013 und 2015, und habe auch da gemerkt, dass es eigentlich um Kinder und Patienten geht, die wirklich schwer krank sind, dass die eigentlich die ärztliche Hilfe, finde ich, dringend benötigen. Und mir ist wichtig, dass ich keinem Unrecht tun muss, der wegen einem Schnupfen oder wegen einem Husten zum Arzt geht. Aber ich merke schon, dass manche Familien mit gesunden Kindern auch schneller verunsichert sind bei Schnupfenhusten und dann schneller mal zum Arzt gehen. Und eigentlich braucht es die Ärzte für wirklich schwer erkrankte Menschen und Kinder und Jugendliche. Ja, und dann ergab sich die Gelegenheit, dass ein lieber Kinderarzt die Allgemeinpädiatrie übernommen hat hier im Dorf, zum Glück, muss ich sagen. Und er versorgt die Familien sehr gut. Und ich konnte mich dann spezialisieren auf komplex erkrankte Kinder und Jugendliche. Und ein Teil davon befindet sich eben im Palliativbereich. Ich bekomme aber auch Kinder zugewiesen mit sehr schweren Erkrankungen, wo man jetzt noch nicht direkt von Palliative Care sprechen könnte, wo man aber ansteht, wo man nicht mehr weiter weiß. Ja, und so habe ich mich spezialisiert mit dem Zusatzspektrum integrative Pädiatrie, Entwicklungspädiatrie und Sonographie.
Mhm. Sonographie, also schaffen mit
Ultraschall. Genau.
Ich möchte da einfach nochmal Zahlen in Erinnerung rufen. Wir haben etwa 1,8 Millionen Kinder in der Schweiz zwischen 0 und 18. Und von denen haben gemäss neuesten Schätzungen rund 10'000 Kinder Bedarf an Palliative Care. 500 Kinder sterben jedes Jahr in der Schweiz. Was sind denn das für Kinder und was für Erkrankungen oder auch andere Ursachen spielen dabei eine Rolle, dass du sie behandelst und betreust?
Mhm. Im Bereich Palliative Care spricht man ja von diesen vier Gruppen. Auf die bist du ja so schön eingegangen, auch in der ersten Staffel oder im Beginn von der Staffel. Und eigentlich sind es ja fünf inzwischen, weil die Ungeborenen, die schwerst erkrankt sind und palliativ sind, ja auch dazugehören. Also es gehören eigentlich die pränatale Palliativcare gehört dazu. Dann die Säuglinge, die zur Welt kommen mit schweren Fehlbildungen, Geburtskomplikationen, Sauerstoffmangel. Dann Patienten und Kinder, Jugendliche, die eigentlich primär heilbare Erkrankungen haben. Das sind Krankheiten wie zum Beispiel ein Herzfehler, wo man sagt, das kann man operieren. Ja, aber vielleicht gibt es da eine schwere Komplikation bei der Operation. Und anfänglich besteht die Hoffnung, dass das Kind eigentlich gesund lebt und dann ist eine Komplikation da. Oder auch eben Krebs, weil die meisten Krebserkrankungen im Kindesalter sind inzwischen heilbar. Mhm. Und auch da gibt es dann manchmal nach jahrelangen Therapien die Situation, wo man plötzlich keine Therapieoption mehr hat. Dann gibt es die nächste Gruppe, das sind Patienten, wo man weiß, ja, das ist eine eingeschränkte Lebenserwartung, eben wie CF, obwohl die ja inzwischen, das ist wirklich schön, auch das Erwachsenenalter erreichen.
Das ist zystische Fibrose.
Ja, gell? Genau, oder Mukoviszidose, sagen manche, genau. Oder auch zum Beispiel unkorrigierbare Herzfehler. Es gibt auch Herzfehler, die sind nicht korrigierbar. Oder es gibt Patienten mit Erkrankungen wie zum Beispiel Stoffwechseldefekte, wo man weiß, die verlaufen fortschreitend. Mhm. Wir nennen das progredient. Mhm. Oder auch eine Muskelerkrankung. Dazu gehört zum Beispiel Muskeldystrophie Duchenne, wo sich therapeutisch langsam auch was tut. Aber bei den Kindern ist es halt so, das sind so eine kleine Gruppe. Und dann da Geld zu investieren in so eine kleine betroffene Gruppe, dann investiert man lieber Geld in so eine große Erkrankung wie jetzt Alzheimer zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es noch die letzte, das sind Kinder mit wirklich unheilbaren Krankheiten. Eine schwere Behinderung, eine Zerebralparese oder auch ein Unfall, ein schwerer Verkehrsunfall und nachher kann man nichts mehr machen. Und manchmal durchmischen sich auch die Krankheiten, also diese Gruppen, weil zum Beispiel Kinder mit unheilbaren Krankheiten wie Zerebralparese, die haben dann zum Beispiel einen progredienten, also einen fortschreitenden Verlauf. Und wenn die irgendwann einen Infekt bekommen, kann das für sie bedeuten, dass sie versterben.
Mhm. Ja. Das heisst also auch, eigentlich wäre es auch ganz ungünstig für die Kinder mit einem besonderen Bedürfnis, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind mit Pfnüssel neben deinem im Wartezimmer sitzt. Also auch das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, dass du die Praxis jetzt ausschließlich für Kinder in der Palliativsituation hast.
Damit sprichst du genau den wichtigen und entscheidenden Punkt eigentlich an, weshalb viele Eltern mit komplexkranken Kindern oder Palliativkindern nicht gerne in Kinderarztpraxen gehen. Mhm. Weil sie sagen, oh, bitte, bitte, das sagen sie oft auch am Telefon, gebt mir einen Randtermin. Ja. Oder ruft mich an, ich warte draußen, ruft mich an, wenn der letzte Patient gegangen ist. Mhm. Weil sie einfach wissen, wenn das Kind einen Infekt bekommt, dann haben sie das nächste Dilemma. Und das ist auch im Spital die Situation. Also ich bin ganz klar die Verfechterin, dass ich sage, wenn Kinder eine Spitalkontrolle brauchen, dann erfolgt die aber im Frühsommer, im Sommer oder im Frühherbst. Und nicht in den Wintermonaten, wenn das elektiv ist, also das heißt, wenn das gewählt werden kann. Wenn es ein Notfall ist, geht das natürlich nicht. Ja. Oder auch Eingriffe, dass man die dann auf die Sommermonate legt, wenn das Kind am stabilsten ist. Mhm. Und das sind so ganz kleine Punkte, die aber den Familien dann das Leben etwas einfacher machen. Und ja, das ist ein Grund, weshalb ich die Praxis wirklich so spezialisiert habe.
Mhm. Manchmal kommt das Kind scheinbar gesund auf die Welt, erreicht alle Meilensteine im ersten Lebensjahr und dann plötzlich verlangsamt sich die Entwicklung oder stagniert. Für die Eltern fängt dann häufig eine lange Zeit von der Unsicherheit an, bis eine Diagnose gestellt werden kann. Es sind Untersuchungen, Tests. Wann kommt eine Familie zu dir? Also zu welchem Zeitpunkt? Wie weit sind sie dann schon? Also gibt es schon eine Diagnose? Oder suchst du dann mit? Und von welchen zuweisenden Stellen kommst du die Familien über?
Eine sehr gute Frage. Und ich kann eigentlich nur damit antworten, dass es extrem unterschiedlich ist. Ich bekomme Kinder zugewiesen, die bereits eine Diagnose haben, wo aber ganz frisch klar ist, dass das zum Beispiel eine neurodegenerative Erkrankung ist. Also das heißt eine fortschreitende Erkrankung der Nerven und Muskeln, wo das Kind das, was es erlernt hat, wieder verliert in den nächsten Monaten oder Jahren und dann früh versterben wird. Das ist eine Situation, die zum Beispiel passiert. Und dann werden mir die Kinder zugewiesen, entweder vom Spital oder vom allgemein betreuenden Kinderarzt, aber auch von der Kinderspitex, aber auch von Therapeuten oder auch von Angehörigen, die von mir gehört haben zum Beispiel. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich zum Beispiel ein Kind zugewiesen bekommen habe von einem anderen Pädiater, der mir sagte, mit diesem Kind kann man nur zum Beispiel 2 Minuten in der Physiotherapie arbeiten. Der ist Fifi, der muss jetzt unbedingt beschult werden. Das geht überhaupt nicht mit einem Entwicklungsrückstand. Aber so kann er noch nicht mal in eine heilpädagogische Schule. So ist ein Junge, der rumläuft, aber wir wissen nicht weiter. Und dann kümmere ich mich auch um den. Der hat auch seinen allgemeinen Pädiater weiter. Und da haben wir dann zum Beispiel nach einem Dreivierteljahr oder Jahr, weil bei ihm Blutentnahmen sind schier ein Ding der Unmöglichkeit und die Eltern wollten keine Beruhigung, keine Sedation dafür, haben wir dann eine genetische Untersuchung über den Speichel gemacht und dann hat er seine Diagnose bekommen.
Aha.
Und somit kann ich sagen, manchmal haben die Kinder eine Diagnose, wenn sie bei mir sind und manchmal haben sie auch keine Diagnose. Ja.
Gerade bei seltenen Erkrankungen ist es wahrscheinlich recht herausfordernd, so als Ärztin die richtige Therapie zu finden, weil man ja auch ganz wenig weiß, weil ja wahrscheinlich auch die Literatur entweder nicht vorhanden ist oder vielleicht das Kind trotz vielleicht einer bestimmten Diagnose sich auch anders verhaltet oder krankt sich anders entwickelt oder zeigt. Wie gehst du da vor? Wie suchst? Wie gehst du vor, um eine richtige Therapie zu finden oder die passende vielleicht?
Vielleicht kann man das beschreiben als, ich gehe mit allen Sinnen vor. Ich glaube, das versuchen viele Ärzte und Therapeuten. Mein Hörsinn im Zuhören, mein Sehsinn im Beobachten, mein Spürsinn einfach im Gespüre, was ist es überhaupt für ein Kind? Da fließt dann mein Wissen aus der integrativen Pädiatrie rein zum Abschätzen, wie ist seine Konstitution. Ist es ein Kind, was innerlich ein Löwe ist, also total kämpferisch? Oder ist es ein Kind, was innerlich vielleicht ein Schmetterling ist, also sehr empfindsam, was man ganz vorsichtig behandeln darf? Ich schaue mir genau an, was wurde schon versucht. Das heißt, für mich sind die Eltern die Experten, die mir dann sagen, ja, mein Gott, wir haben jetzt schon die Antiepileptika durch und da hat aber nichts geholfen. Und ich versuche auch zu erfragen, was wünschen sie sich denn überhaupt für ihr Kind? Weil es gibt ja manche Beschwerden, wo man merkt, ja, die stressen vielleicht das Umfeld, aber die stressen das Kind nicht. Und dann ist die Frage, soll man die jetzt behandeln? Oder was braucht das Umfeld, dass man besser damit umgehen kann? Und dann muss ich sagen, nehme ich noch etwas, ein kleines Hilfswerkzeug dazu. Vielleicht finden das jetzt manche nicht so gut, die das hören. Ich arbeite auch kinesiologisch. Das heißt, ich mache die medizinische Applied Kinesiology und teste über einen Armtest aus, was helfen könnte oder auch Dosierungen. Und inzwischen wissen das auch die Spitäler, dass ich so arbeite.
Ja.
Und meine Kollegen und sie schicken mir trotzdem Kinder, wo ich sehr dankbar bin. Ja.
Offenbar wird es angenommen, oder?
Ja, und ich muss sagen, ich nehme mich persönlich da raus. Also das ist ganz wichtig, dass ich keinen eigenen Wunsch habe, sondern dass ich wirklich eigentlich... Kanal bin. Kanal für das, was das Kind braucht.
Mhm. Mhm. Wenn du sagst, integrative Pädiatrie, sag doch mal schnell, was das beinhaltet.
Mhm. Ich glaube, das kann man eben unterschiedlich interpretieren und deswegen ist es gut, dass du fragst. Weil auch wenn man zum Beispiel Kinderheilkunde macht und man arbeitet mit Psychologen zusammen und Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, ist das ja auch integrativ, man integriert Therapien. Für mich bedeutet es die Integration von Naturheilverfahren, also der Komplementärmedizin, sprich Phytotherapie, das ist die Pflanzenheilkunde, mhm, im ganzen Spektrum mit Knospenspray, dann aber auch Homöopathie, Akupunktur mit Ohr- und Schädelakupunktur und Körperakupunktur und auch Akupunkturmassage. Dann arbeite ich mit der medizinischen Hypnose, gerade mit etwas älteren Kindern und Jugendlichen vor schweren Eingriffen, bei Schmerzen, dann mit Entspannungsverfahren. Dann arbeite ich auch tiergestützt, also unser anderer Kater, den wir hatten, der jetzt leider im Dezember verstorben ist. Der ist mit mir vereinzelt auch auf Hausbesuche. Ich habe, mhm, ihn auch einmal ja, heimlich in ein Spital gebracht um 10. Der Oberarzt wusste Bescheid, aber, mhm, es war 3-4 Stunden vor dem Versterben und es war der Wunsch von diesem Mädchen. Mhm. Ja, Wassertherapie mit Umschlägen, mit Auflagen, Aromaöltherapie, das versuche ich alles mit einzubeziehen.
Nebst dem ganz klassischen medizinischen,
ja,
wo du ja studiert hast, oder?
Genau, mhm, zur Symptomkontrolle und alles. Aber ich versuche es wirklich integrativ zu machen. Mhm. Also medikamentös ergänzt durch Naturheilverfahren, Komplementärmedizin.
Wie wird das von den Eltern angenommen?
Ausgesprochen gut. Also kann ich durchweg sagen, aber es ist mir ein wichtiges Anliegen, das auch sehr klar zu kommunizieren, dass ich das mache und den Familien völlig frei zu stellen, ob sie das Angebot annehmen möchten oder nicht. Ich habe eine Familie betreut, das Kind durfte im Mai versterben, ins Licht gehen. Also ich sage durfte, weil es hat wirklich sehr, sehr gelitten am Ende. Das, mhm, war für uns alle sichtbar, auch für die Eltern. Und bei der Familie war es so, dass sie gesagt haben, nein, sie wünschen keine Homöopathie und keine Kinesiologie. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich werte da gar nicht. Es verkleinert mein Spektrum ein bisschen, aber das ist dann mein Ding. Damit muss ich klarkommen. Für die Familien ist es wichtig, dass es stimmig ist für sie.
Du hast vorher die fünfte Gruppe erwähnt. Wie ist das bei ungeborenen Kindern, wenn sich bereits pränatal abzeichnet, dass sie eine verkürzte Lebenszeit haben oder mit einer schweren Beeinträchtigung auf die Welt kommen? Ab wann ist dort so eine Begleitung von den Eltern angezeigt? Bist du auch schon in so Situationen involviert gewesen?
Direkt involviert in pränatale Situationen bin ich hier in der Praxis nicht. Es ist aber so, dass ich sagen muss oder darf, und das freut mich, in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren da extrem viel getan. Die letzten 5-6 Jahre ist der Verein kindsverlust.ch entstanden. Das ist eine tolle Gruppe mit auch finanziellen Ressourcen, die den Eltern ermöglicht, früh Begleitung zu bekommen. Und das Palliativ-Care-Team in Zürich ist da sehr fortschrittlich. Die haben auch... auch eine Oberärztin hat sich darauf wie spezialisiert, die pränatale Begleitung. Und ich glaube, Eltern und Familien werden inzwischen in dem Bereich viel besser abgeholt. Das war auch dringend notwendig. Mhm. Also es ist traurig, dass das hier vorher so gefehlt hat. Ja,
ja, ich habe ja die Situation gehabt in der Episode mit Alessia, ihrer Mami, mhm, dass sie dort das wirklich nicht gehabt hat. Genau. Und eigentlich einfach auf sich gestellt war.
Ja, und auch jetzt ist es noch von Spital zu Spital unterschiedlich. Mhm. Also Zürich hat da eine Vorreiterrolle. Es ist mir auch ein Anliegen, dass es auch viele andere Spitäler gut machen und sich bemühen. Aber ja, es müssen viele Anstrengungen da unternommen werden, dass man die Familien da gut begleitet.
Mhm. Ich stelle mir vor, dass wenn die Familie das erste Mal bei dir in der Praxis sind, haben sie meistens schon lange einen leidvollen Weg hinter sich. Wie triffst du die Familie an?
Oft verunsichert. Verunsichert über die Situation mit ihrem Kind. Oft erschöpft, weil sie ganz, ganz viel zu Hause leisten. Ich treffe sie immer als Experte für ihr Kind an. Sie kennen ihr Kind in- und auswendig. Sie sind sehr eng mit ihrem Kind verbunden. Ich treffe sie als ausgesprochen liebevolle Eltern an. Es sind die wenigsten Eltern, die sagen, ich möchte mein Kind weggeben, ich kann das nicht. Das ist ganz, ganz selten hier in der Schweiz. Ich erlebe sie, dass sie sagen, wir fühlen uns auch oft hilflos. Wir haben niemanden, der uns hilft mit allem drumherum, mit Versicherungen und was es alles braucht. Ich erlebe sie fragend. Ja.
Was braucht es am meisten? Du hast jetzt vorhin auch gesagt, eben Versicherungen. Es gibt ja auch die Situationen, dass jetzt die Eltern auch nicht mehr so arbeiten können, wie sie es vielleicht bräuchten, auch für die Situation in der Familie. Auch das ist, glaube ich, etwas, was sehr schwierig ist und auch schwierig, sich da in dem Dschungel zurechtzufinden. Wo setzt du an mit der Hilfe?
Zusammengefasst kann man antworten, High Person, Low Technology. Das ist, glaube ich, die Kurzzusammenfassung. Und dann braucht es Gespräche und Zuhören, was ist schon alles da, was ist schon alles installiert. Und dann überlegt man, was ist jetzt am wichtigsten. Steht jetzt die Symptomkontrolle im Vordergrund vom Kind? Muss man da am stärksten hinschauen? Oder ist es so, dass die Entlastung im Vordergrund steht? Oder ist es wichtig, dass einer der Elternteile einen Betreuungsurlaub von der IV bekommt? Das ergibt sich dann in den ersten Gesprächen, Hausbesuchen, wo man als erstes ansetzt. Also Zeit haben ist wichtig, Geduld. Es braucht auch Geduld, bis man sich gefunden hat. Ich meine, wir treffen neu aufeinander in einer Extremsituation. Das ist ganz anders bei Familien, die man von Anbeginn ab der Geburt hier in der Praxis begleitet, wo ein Vertrauensverhältnis schon entstanden ist. Und hier ist eine Ausnahmesituation und dann soll man plötzlich einer fremden Person vertrauen, wie mir, wo man nicht weiß, wie die tickt. Das heißt, das braucht auch von den Eltern etwas Großes. Sie lassen plötzlich mich in ihr Zuhause oder auch Spitex-Personen. Und das ist ihr heiliger Raum, ihr Zuhause, und ich bin dort eigentlich nur Gast. Ich finde, es braucht unbedingt Ehrlichkeit. Man muss nicht über alles reden, aber alles, was man sagt, das muss wirklich ehrlich und wahrhaftig sein, authentisch. Zuhören können ist ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, dass man ihnen genau auch die Informationen gibt, die sie eigentlich brauchen und die sie suchen. Und wenn man sie nicht geben kann, dass man sagen kann, auch bitte lass mich drüber nachdenken. Ich werde darauf zurückkommen, ich kümmere mich drum. Und auch wenn ich dann keine Antwort weiß, dass ich ihnen das auch sage, aber dass ich immer darauf zurückkomme. Dann die fachliche Kompetenz, klar, die braucht es auch. Dass man der Familie Autonomie gibt. Am Anfang war ich vielleicht so euphorisch, als ich begonnen habe, dass ich dachte, ja, ich weiß, wo es jetzt lang geht. Und ich durfte wirklich erkennen, nein, es ist ganz wichtig, dass die Familie sagt, wo es lang geht. Und dass die Familie das Tempo bestimmt. Dann, die wünschen sich, dass die Fachleute sich untereinander austauschen. Und das ist natürlich gut, wenn man jetzt länger verankert ist. Ich bin hier seit 20 Jahren und inzwischen kennen mich die Spitäler. Und auch die IV und auch viele Krankenkassen. Und das erleichtert extrem viel.
Kinder und ihre Familie sind mal daheim, mal im Spital, wechseln häufig, also die Versorgungsstrukturen. Wie schafft man es, dass es da eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit gibt? Mit wem schaffst du zusammen? Wie schaffst du zusammen? Du hast gesagt, Spitäler sind zuweisende Stellen, zum Beispiel Spitex. Ich stelle mir vor, das ist recht schwierig, da immer so ein bisschen die richtigen Leute dann am Tisch zu haben.
Es ist so, dass ich für alle Kinder mit so hochkomplexen Situationen, Palliativsituationen, zweimal im Jahr ein Rundtischgespräch organisiere. Mit allen Therapeuten, mit den Eltern, mit heilpädagogischen Schulen, wenn sie kommen können. Mit auch Assistenzpersonen, die dabei sind. Und dieses Gespräch ist ganz wichtig. Das wird vorbereitet mit einer Traktantenliste. Und ich schaue dann auch, dass die Spitäler darüber informiert werden. Die bekommen ein Protokoll, die wissen dann den aktuellen Stand. Ich betreue Kinder, die sind so hochkomplex krank. Und die sind seit 3 Jahren, 4 Jahren nicht mehr in einem Spital gewesen. Und sind aber schwerst krank. Da ist der Entscheid getroffen, keine Reanimation, Versterben zu Hause ist gewünscht. Und da wird alles getan, um das zu ermöglichen. Da ist es mir aber wichtig, dass ich die Spezialisten im Spital update. Ich schreibe also auch Berichte, schreibe ein Update. Und mit der Kinderspitex ist sowieso immer ein sehr enger Austausch vorhanden. Die Kinder haben ja meistens zum Glück eine Bezugspflegende. Und die kommt dann auch ins CC der E-Mails. Das heißt, wir arbeiten über die gesicherte HIN-Plattform, sind im E-Mail-Austausch, wir haben unsere Handynummern, wir sind sehr eng im Kontakt. Ja. Ich arbeite vor allem mit dem Kinderspital Zürich, mit dem Palliativteam und aber auch einzelnen Spezialisten und mit dem Kinderspital Luzern zusammen. Wobei man sagen darf, auch das sind ganz große Unterschiede in der Spitallandschaft in der Schweiz. Ich glaube, die Antwort zusammenfassend ist, indem man sich engagiert und respektiert. Gegenseitig. Also, dass Spitalkollegen nicht denken, ja, das ist ja einfach die Pädiaterin, die wurstelt halt so ein bisschen. Und dass man als Pädiaterin aber auch immer anerkennt, hey, da im Spital, das ist meine große Ressource, die sind da für mich, ich kann mich mit denen austauschen.
Also eigentlich Respekt fürs gegenseitige
genau.
Tun und Wirken, oder? Langt dann das zweimal im Jahr? Oder gibt es dann dazwischen einfach andere Gesprächsformate, die ihr wählt? Oder ich sage jetzt mal einfach ein 1-zu-1-Austausch eben per Telefon oder so.
Ah, das gibt es immer, ja. Das sind einfach große Rundtischgespräche, wo man sagt, die reserviert man lange vorher, da kommen alle an den Tisch.
Ja.
Und wir besprechen, wo stehen wir, wie geht's und wie geht's weiter und legen auch Ziele fest. Und dazwischen gibt es ständig Austausch. Also mit den Schwerstkranken, da bin ich jede Woche, habe ich für jedes Kind eigentlich 2 bis 3 Stunden mindestens.
Mal eine Zwischenfrage. Wie finanziert man das eigentlich alles? So Gespräche, werdet ihr bezahlt von der Krankenkasse oder IV?
Sehr gute Frage. Es ist so, dass die hochkomplexen, schwer neurologisch kranken Kinder oder Stoffwechselkinder, Muskelerkrankungen, die haben in der Regel IV-Ziffern. Und die IV ist diesbezüglich, die bezahlen den Weg nach Hause oder Hausbesuch. Das bezahlen die alles. Was sie nicht bezahlen, sind, wenn ein Kind zum Beispiel einen Infekt hat. Und dann muss man gucken, steht der Infekt mit der Grundkrankheit im Zusammenhang, ja oder nein. Da muss man als Arzt vorsichtig sein. Und das auch gut differenzieren, weil ich finde, man ist es der IV auch schuldig. Also wir haben bei der IV noch einen besseren Tarif als bei der Krankenkasse. Aber man ist es als Arzt der IV schuldig, dass man absolut korrekt abrechnet. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Sehr schwierig ist es bei Kindern, die unter die Krankenkasse fallen. Das sind krebskranke Kinder. Häufig, nicht immer, aber häufig. Und da braucht es einen Austausch mit der Krankenkasse. Viele Krankenkassen haben jetzt Case Manager, die dann auch wissen, ja, das ist eine Spezialsituation. Da werden die Limitationen überschritten und wir machen das für dieses Kind, damit es möglich ist.
Wir haben das ja schon ein paar Mal unterhalten über pädiatrische Palliative Care. Und in einem von diesen Gesprächen hast du gesagt, dass von diesen 10'000 Kindern, die wir vorhin gesagt haben, die Bedarf haben an Palliative Care, nur etwa 10% auch wirklich eine palliative Betreuung überkommen. An was liegt denn das?
An verschiedenen Faktoren. Ich glaube, der Hauptfaktor ist wirklich der Mangel an Fachpersonen. Und zwar nicht nur von uns Kinderärzten. Es gab einen Kollegen, der hat gesagt, ihr seid eine aussterbende Rasse oder Spezies. Okay. Die Kinderärzte werden aussterben wie die Dinosaurier, weil der Kinderarztberuf ist inzwischen ein fast großenteils weiblicher Beruf. Und wir Frauen arbeiten häufig Teilzeit. Wir haben Kinder, wir haben Familie. Wir sind nicht die früheren Kinderarzt-Allrounder, die Tag und Nacht in der Praxis stehen, wenn ein Notfall kommt. Das heißt, es gibt immer mehr auch Kinderarztzentren, die schließen sich zusammen zu Gruppenpraxen. Dadurch ist auch ein Kind weniger individuell betreut, sondern wechselt auch häufig mal ein Kinderarzt. Das ist das eine. Die Kinderärzte haben wirklich nicht mehr die Ressourcen. Die Wartezimmer sind voll. Die Wartezeiten sind lang. Es gibt immer mehr Regionen in der Schweiz, wo man nicht mal mehr einen Kinderarzt findet. Die werden dann von Hausärzten betreut. Dann haben wir auch im Pflegebereich einen Fachkräftemangel. Wir haben auch einen Mangel an ausgebildeten Kinder- und Jugendpsychologen, die jetzt sich um solche speziellen Situationen kümmern können. Also ich muss sagen, es ist ein ganz, ganz breit basierter Mangel an entsprechenden Fachpersonen vorhanden.
Ja. Wo natürlich deine Familie auch die Angebote könnten näher bringen, oder?
Genau.
Ja.
Und es ist in der Schweiz leider, muss man sagen, entscheidend, in welchem Kanton du lebst. Ob du eine gute Begleitung bekommst oder nicht.
Mhm.
Ja. Und ich habe schon Familien gehabt, die umgezogen sind.
Wegen
Betreuung.
Betreuung. Mhm. Wir haben vorher die Finanzierung schon ein bisschen angesprochen. Du hast mir auch gesagt, dass es einfach Sachen gibt, die nicht gezahlt werden. Also zum Beispiel auch das Versterben von einem Kind, das Begleiten nachher. Weil das kann man ja dann nicht mehr mit der Krankenkasse oder der IV abbrechen, weil das Kind ja nicht mehr da ist.
Mhm.
Wie wirkt sich so etwas auf deine Arbeit aus? Wo merkst du so die Schwierigkeiten bei der Finanzierung?
Im täglichen Alltag merke ich es vor allem daran, dass zum Beispiel meine 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Erreichbarkeit, die ich für die Familien wirklich sicherstelle, die können mich immer anrufen, die ist überhaupt nicht finanziell abgegolten.
Mhm.
Wenn dann mal ein Telefonanruf kommt, dann kann ich den abrechnen, das ist klar. Aber dass ich eigentlich nonstop für die Familien da bin, sogar sehr oft in meinen Ferien,
ja.
Das wird nicht wiedergespiegelt.
Mhm.
Genauso auch, was ich ehrenamtlich mache, wenn ich mal schnell zwischendrin was erledige für ein Geschwisterkind oder ja, jemanden treffe, sag, kannst du dich da und da mal kümmern? Das ist natürlich auch, das ist klar, da könnte ich noch Abwesenheit in Abwesenheit des Patienten, aber eben bei Krankenkassenkindern sind die Limitationen erschöpft.
Mhm.
Und auch bei den IV-Kindern, ich finde, es muss ein Maß sein, wo auch für die IV stimmig ist. Weil ich finde, ich bin glücklich, wenn ein Kind eine IV-Ziffer hat und wir darüber abrechnen dürfen. Und dann natürlich nach dem Versterben.
Mhm.
Da gibt es Situationen, dass man eben über die Eltern oder über die Geschwister abrechnen könnte, aber für mich ist das wenig ganz stimmig.
Ja, erzähl doch mal, eben genau, wenn ein Kind verstirbt, wäre es ja ganz wichtig, dass man die Familie in ihrer Trauer kann abholen kann, dass man sich begleiten kann. Wie machst du das? Wie wäre so etwas finanzierbar allenfalls auch in Zukunft?
Ich glaube, es braucht dafür ein Budget. Ich glaube, es braucht ein vorgesehenes, ausgewiesenes Budget für sicher das erste Jahr. Am besten muss ich sagen 2 Jahre, weil die Trauer geht nie vorbei.
Mhm.
Der Verlust eines Kindes, das ist etwas, das begleitet einen lebenslang. Aber die Trauer kommt immer wieder in Wellen. Und manchmal sind die Wellen größer und manchmal kleiner. Und im Laufe der Zeit nehmen die Wellen ein bisschen ab. Und nach 2 Jahren weiß man, da sind die Wellen etwas kleiner geworden. Ich mache es so, dass ich zu Familien gehe, zu Nachbesprechungen. Es gibt Familien, die wünschen auch Nachbesprechungen, zum Beispiel mit den Assistenten. Es gibt Nachbesprechungen mit der Kinderspitex, Nachbesprechungen mit Therapeuten, teilweise mit Eltern, teilweise ohne Eltern, je nachdem, wer Fragen hat. Es gibt Nachbesprechungen mit Palliativteams in den Spitälern. Und das sind Sachen, die rechne ich nicht ab. Ja, tatsächlich.
Dann bist du einfach dort.
Genau.
Und hast deine Zeit nicht gezahlt, ja. Oder?
Wenn natürlich jetzt zum Beispiel es darum geht, dass ein Geschwisterkind leidet oder Zeichen zeigt, dass es ihm nicht gut geht, dann ist klar, dann rechne ich das über die Geschwister ab.
Ja.
Aber ich sehe meine Aufgabe als Kinder- und Jugendärztin und nicht als diejenige, die die Krankenkassenkarte der Eltern einfordert und sagt, ich rechne das jetzt über euch ab.
Mhm.
Weil die haben ja meistens auch eine Franchise und haben die in dem Jahr dann nicht ausgeschöpft und müssen das dann quasi selber zahlen.
Mhm.
Und das kann ich irgendwie nicht. Also tut mir leid, da bin ich vielleicht nicht gerade, sollte man jetzt nicht so laut sagen, aber ja, ich hoffe, dass sich da was ändert. Also wir sind mit dem BAG im Kontakt.
Mhm.
Wir sind dabei, dass reinzunehmen, dass es da auch eine Betreuung gibt nach dem Versterben.
Genau, du hast vorhin gesagt, es müsste ein Budget geben.
Ja.
Wo, von wem müsste denn das ein Budget geben? Also von Seite von wem?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich von Seiten der Versicherer, die das Kind betreut haben, finde ich.
Mhm.
Entweder ein Krankenkassenbudget, wo man sagt, die und die Summe steht zur Verfügung, oder dann von der IV. Ja.
Also man könnte das eigentlich ausweiten, oder? Ich meine, auch erwachsene Menschen, wenn jemand stirbt im Erwachsenenalter, haben Trauer, oder?
Mhm.
Und auch das wird ja nicht finanziert. Also eigentlich könnte man ja sagen, das wäre wie auch ein gesellschaftlicher Auftrag der Versicherer, oder?
Korrekt. Mhm. Gerade wenn ein Mensch jung stirbt.
Mhm.
Also wenn junge Menschen an ALS sterben oder ein Jugendlicher mit 24 verunfallt.
Mhm.
Es ist vielleicht einfacher, ich meine, das darf man nicht werten, weil jedes Versterben ist, ist ein Versterben, ist ein
mhm.
Gehen.
Mhm.
Aber wenn jemand 94 ist und hat sein Leben gelebt und hat Kinder, Enkelkinder, vielleicht Groß-, Urgroßkind, dann glaube ich, ist es doch ein bisschen was anderes, als wenn jemand mit 8 Jahren stirbt.
Ja, man kann sicher mhm. wie anders damit umgehen.
Ja.
Mhm. Ja. Ja, erzähl doch vielleicht, wie begleitest denn du Familien, wenn ein Kind stirbt? Was wollen die Familien dann, dass du dabei bist oder dass du sie auch während dem Versterben in irgendeiner Form stützt? Wie ist das? Also in aller Regel, denke ich, versterben ja die Kinder dann daheim.
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil oft ist es die Sorge der Eltern, dass dann in dem Moment, wo es passiert, ja, eine wichtige Bezugsperson nicht da sein könnte, allenfalls jemand von der Spitex, von den Assistenzpersonen oder ich, dass sie dann plötzlich alleine sind, weil ich außer Landes bin oder an einem Vortrag oder so etwas und sie müssen das alleine handeln. Was ihnen Sicherheit gibt, ist die telefonische Erreichbarkeit, das ganz sicher, dass man auch heute über Videokonferenzen viel machen kann. Aber es ist natürlich für Eltern, die meisten wünschen sich, dass sie nicht alleine sind in so einer Situation. Ich habe immer erlebt bisher, und das ist etwas, was es mir, wo mir leicht wird ums Herz, wenn ich das sagen darf, dass das Kind darauf Acht gibt. Die Seele des Kindes achtet darauf, dass es der Familie zu dem Zeitpunkt gut geht.
Mhm.
Dass die Eltern eine Situation haben, wo sie wissen, da können sie damit umgehen. Da ist jemand entweder in der Nähe oder die Eltern sind so im Vertrauen, dass sie das auch schaffen.
Mhm.
Ich begleite die Eltern diesbezüglich sehr eng. Wenn ich weiß, es ist absehbar, wird einiges vorbesprochen. Bei manchen Kindern ist es so, dass wenn es so absehbar ist, dass man dann sogar eben mit dem Bestatter schon vorher Kontakt hat, dass dann auch ein Sarg, ich nenne den häufig Himmelsbett,
mhm.
dann schon vorher auch in der richtigen Größe bestellt wird, weil hier im Kanton Schwyz oder im Kanton Uri haben die Bestatter die richtige Kindergröße häufig nicht an Lager.
Ja. Mhm.
Und wenn das dann ein Samstag ist, dann kommt der allenfalls erst am Montag.
Mhm.
Und dann haben wir sowas vorbereitet oder uns auch schon Gedanken gemacht, was könnte ein Text sein für eine Zeitungsanzeige? Will man überhaupt eine Zeitungsanzeige?
Mhm.
Oder wie läuft eine Abschiedsfeier ab? Möchte man das im kleinen Kreis, im großen Kreis? Kirche, ja, nein. Gibt es eine Erdbestattung? Gibt es eine Kremation? Das sind Sachen, die man mit manchen Familien im Voraus besprechen kann. Und andere Familien würden das als pietätlos empfinden.
Ja.
Und das gilt es rauszuspüren. Dann gilt es, die Geschwister zu begleiten. Dass sie auch wissen, dass ihr Geschwisterchen jetzt in den Himmel reisen darf und von einer Raupe zum Schmetterling wird oder ja einfach als Schutzengel dann für sie da ist und dass sie ein gutes Verständnis dafür bekommen. Und das natürlich immer altersentsprechend.
Mhm.
Weil manche sehen das sehr bildlich und andere sind natürlich schon 13, 14 und sehen, haben da ganz andere Fragen zum mhm. Versterben.
Und ich nehme an, dass ja Familien auch ganz unterschiedlich Sachen auch wie annehmen oder erzählen auch mit ihren Kindern. Oder?
Genau. Also
ich nehme an, dass wahrscheinlich nicht alle von der Raupen und dem Schmetterling mhm. reden oder wie auch immer. Also ich nehme an, da hörst du wahrscheinlich auch genau zu und schaust, wie du es dann transportierst.
Ja. Ja, und ich bringe Bilderbücher vorbei
mhm.
und schaue dann ganz genau, welches Bilderbuch spricht die Geschwister an oder auch die Familie. Und dann wird auch überlegt, in welchem Raum könnte ein Kind versterben, von mhm. zu Hause.
Mhm.
Für manche Familien ist es in Ordnung, wenn das im Elternschlafzimmer stattfindet, für manche überhaupt nicht, weil sie sagen, wir können danach dann keine Nacht mehr dort ruhig schlafen.
Mhm.
Oder sie haben natürlich auch ihr Sexualleben könnte beeinflusst werden.
Mhm.
Und dann schauen wir, welcher Raum könnte denn passend sein. Und dann schauen wir, dass das Kind sich dann auch zunehmend immer mehr dort aufhält und es dann dort ein bequemes Liegestätte, Matratzen mhm. auf dem Boden und mhm. alles, Kerzen, Duftlampen, dass das da ist, was die Familie sich wünscht, Musik etc.
Du siehst Familien in grösster Verzweiflung. Kinder mit unglaublich schweren Symptomen, mit, die leiden, die auch Schmerzen haben. Was ist es, was dich an deiner Arbeit motiviert?
Meine Motivation ist es, oder was mich motiviert, ist, den Familien schöne Momente zu ermöglichen. Die Tage, die sie haben mit ihren Kindern, mit dem kranken Kind, diesen Tagen mehr Leben zu geben, mehr Lebensqualität, ihnen das Leben so angenehm und so schön wie möglich zu machen, obwohl es mega schwierig ist. Was mich auch motiviert, ist immer wieder, dass ich das Gefühl habe, es hat einen Sinn. Das heißt, auch wenn wir manchmal das nicht verstehen, wieso es jetzt schwierig ist, dann steckt dahinter ein tieferer Sinn, den wir vielleicht jetzt einfach noch nicht erkennen in seiner Bedeutung. Das ist auch für mich ein Ausdruck von dem Wort Hoffnung. Also dass die Hoffnung, dass dahinter doch irgendein Sinn steckt, auch wenn es schwer ist. Und mich motiviert auch, den Familien aufzuzeigen, dass das Leben weitergeht, auch wenn das Kind dann vielleicht verstirbt. Das heißt, dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt, dass der Tod dazugehört. Und mich motiviert auch, dass man den Kontakt zu seinem verstorbenen Kind anschließend nicht verliert. Das Kind bleibt weiterhin Teil der Familie. Ich habe Familien und Eltern, die haben Kontakt zu verstorbenen Kindern, sei es durch Botschaften, die sie bekommen, mit Tieren, die sie sehen oder Musik, die sie plötzlich hören, völlig unerwartet, oder Träume, die sie haben von ihrem Kind. Manche trauen sich vielleicht nicht, darüber zu sprechen, aber ich glaube, es gibt viel mehr Betroffene, denen es so geht. Und ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist keine Annahme, sondern das ist ein Wissen. Es ist für mich auch eine Motivation, den Familien das zu vermitteln, diese Sicherheit zu geben, dass sie nachher nicht alleine sind.
Es ist ja nicht immer so, dass du und die Eltern gleich denken im Sinn von, wie gross das Leiden vom Kind soll sein, darf sie, wie gross das es auch ist, dass Eltern vielleicht eher daran hängen am Leben des Kindes, dass das Kind nicht sterben soll. Du siehst aber ein grosses Leiden, eine schwere Symptomlast bei einem Kind. Wie machst du das, dass du ja, wie vielleicht den Eltern das kannst näher bringen, das zu sehen, das zu erkennen auch, dass sie vielleicht auch wie anders anfangen zu denken? Oder wie gehst du mit so einer Situation um, wenn du siehst, da ist so ein Ungleichgewicht auch?
Die Situation gibt es tatsächlich. Und die Situation verlangt ganz viel Sorgfalt, ganz viel Respekt. Und ich glaube, es verlangt auch, dass Eltern es erstmal verstehen, was die Symptome, die das Kind zeigt, eigentlich bedeuten. Es gibt Situationen, wo Eltern nicht verstehen, dass das ein Zeichen ist vom Kind, dass es ihm schlecht geht, wenn der Puls um 200 ist und das Kind stark schwitzt und mit der Nase flügelt, also so Nasenflügeln hat und zeigt eigentlich, es hat Atemnot. Und es gibt manche Eltern, die das dann einfach nicht wissen. Das ist wirklich ein Nichtwissen, dass das Stresszeichen sind vom Kind. Und ich glaube, es braucht dann ein ganz vorsichtiges Herantasten, um den Eltern zu erklären, das und das sind Zeichen von Stress. Da hat das Kind jetzt wirklich gerade keine gute Lebensqualität. Und dann auch mit den Eltern gemeinsam zu überlegen, wieso ist das so? Gibt es einen Grund dafür? Gibt es eine Erklärung? Weil wenn man eine Erklärung hat, ist es viel einfacher, das zu verstehen. Und dann zu überlegen, was mache ich, damit es dem Kind wohler ist? Und auch dann uns Eltern auch wohler ist, weil wir können es als Eltern dem Kind dann in dem Moment leichter machen. Manchmal ist es nur ein Positionswechsel oder frische Luft oder Singen oder so etwas, um den Stress zu minimieren. Und manchmal braucht es Absaugen oder es hat Bauchweh oder es braucht etwas gegen Krampfanfälle oder sonst irgendetwas. Es kann so unterschiedlich sein.
Aus deiner Sicht, wo steckt die Schweiz in Sachen pädiatrische Palliative Care?
Ich bin froh, dass mir die Frage nochmal gestellt wird, weil vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, sie steckt noch nirgends. Das hätte ich 2020, glaube ich, gesagt. Und ich muss sagen, es läuft so viel gut. Es ist immer noch so, dass die pädiatrische Palliativcare viel weniger weit entwickelt ist als die Erwachsenen-Palliativcare, weil es dafür auch keinen Auftrag bei den Kantönen gibt. Das ist immer noch so. Und es ist immer noch so, dass wir weit davon entfernt sind von dem, was für pädiatrische Palliativcare in Nachbarländern möglich ist. Deutschland, die ambulante pädiatrische Palliativcare-Teams haben, die zu den Familien nach Hause fahren, ausgehend von Zentren. Ja, wo einfach dieser Gedanke mehr da ist und gelebt wird. Aber ich möchte auch den Fokus darauf richten, dass sehr viel Entwicklung ist in der Schweiz oder sehr viel Entwicklung stattfindet. Gerade mit der Öffnung vom ersten Kinderhospiz Alani jetzt dieses Jahr und dann hoffentlich nächstes Jahr für Landen. Und auch hinsichtlich dem, dass wir mehr Gehör bekommen. Also das BAG hat erkannt, dass wir vergessen wurden, dass die Kinder zu den vulnerablen Gruppen gehören. Sie haben eine Analyse vorgenommen und sie haben erkannt, dass dringender Handlungsbedarf da ist. Das Schwierige ist, dass das Kantönli-Denken, also die Kantone haben ja viele Vorteile, die 26 Kantone, aber wir haben halt ja wenige wohlhabende Kantone. Wir haben Kantone, die ländlich sind. Unser Kanton Schwyz hier hatte riesig viele Vorteile, aber hat gesagt, wir machen zum Beispiel sehr große Steuervergünstigungen. Aber dafür haben wir weniger Leistungen für Familien mit Kindern. Und es sind viele Kantone, die sich nicht damit auseinandersetzen, dass es Kinder gibt und Jugendliche, die auch eine palliative Versorgung benötigen. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass wir es viel besser haben, auch wieder als andere Länder. Wenn ich Rumänien, Jordanien, ganz andere Länder anschaue, wo das einfach inexistent ist, wo Kinder irgendwo versteckt werden oder dann nur noch im Spital versterben. Ja, ich finde, wir brauchen eigentlich dringend eine flächendeckende ambulante pädiatrische Palliativ-Care-Versorgung in der Schweiz, damit der Wunsch der Familien in Erfüllung geht, dass sie ihr Kind wirklich zu Hause betreuen können und dass es auch zu Hause versterben darf. Das ist in der Schweiz leider noch wenig möglich. Das kommt, aber es ist noch wenig möglich. Und was auch wichtig ist, ist, dass diese ambulanten Teams dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar sind telefonisch. Und ich weiß, dass diese Familien es nur nutzen, wenn sie es wirklich brauchen. Und genau das Gleiche wünsche ich mir auch für die Spitäler. Also, dass die Spitäler auch jedes Kinderspital in der Schweiz einen 24 Stunden pädiatrischen Palliativ-Care-Dienst haben, zumindest einer, der telefonisch erreichbar ist. Nicht unbedingt nur für die Familien, sondern auch für uns Kinderärzte, die mitten auf der Wiese stehen und hier eine Situation haben, wo sie vielleicht wirklich gern mal noch einen Spezialisten hätten. Und ja, ich durfte eine Zusatzausbildung in dem Bereich machen, habe zum Glück auch Unterstützung durch meinen Mann, der Schmerzspezialist ist und Anästhesist. Aber in der Situation sind viele unserer Kollegen nicht. Und so spezielle Kinder mit so hochkomplexen Erkrankungen und Medikamenten zu Hause zu betreuen, da braucht es Rückendeckung. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass alle Kollegen in der Schweiz Rückendeckung durch ein Spital bekommen. Ja.
Ja, schauen wir, wo wir in 5 Jahren stehen.
Genau.
Danke dir viel mal für das tolle Gespräch, Mercedes. Es war irrsinnig spannend gefunden, auch mit dir unterwegs zu sein und zu sehen, in was für Situationen du bist, wie du die Familien begleitest. Danke vielmals.
Danke, Gabriela. Ich bin sehr dankbar, dass ich dir und auch deinem Publikum einen Einblick geben durfte in diese so wertvolle Arbeit. Danke.
Ich glaube, das Gespräch mit der Mercedes Ogal zeigt gut, wie es um die Versorgung von Kindern mit Palliativbedarf und ihre Familie steht. Nicht überall zum Besten, aber mit ein bisschen Hoffnung in eine gute Richtung. Klar ist aber auch, dass es viel mehr so engagierte und gut vernetzte Kinderärztinnen wie die Mercedes Ogal braucht, damit alle Familien, die es brauchen und wünschen, eine solche Begleitung und Betreuung auch überkommen. Für den nächsten Teil der Episode bin ich dann mit der Mercedes Ogal ziemlich abenteuerlich bei Schnee und Hudelwetter auf den Alpen gefahren, zum Kilian und seiner Familie. Mehr davon gibt es im zweiten Teil in einer Woche. Das war es für das Mal vom Palipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.